Einen wunderschönen guten Abend. Es freut mich, dass hier noch so viele Leute so wach sind. Ich hoffe, das wird nicht zum Einschlafen werden. Das Thema heute ist die Analyse von Bluetooth Smart Gadgets, die ja inzwischen sehr, sehr weit verbreitet sind und wie man deren Protokolle aufmachen kann, wie man damit umgeht, wie man die Apps analysiert und wie man vielleicht auch eigene Implementierungen dafür entwickeln kann. Ich werde ein bisschen was zum Thema Bluetooth Smart bzw. Low Energy erzählen, dann vorstellen, was man alles auf seinem Android-Gerät installieren und einrichten muss, damit man die Analyse durchführen kann, was man über die Geräte herausfinden kann, ohne dass man anfangen muss, richtig zu hacken, in Anführungszeichen, und wie man die Protokolle mitschneidet und was man am Ende aus den Protokollen und aus dem Quellcode oder aus dem Binärcode der Apps herausfinden kann. Zunächst einmal die Bezeichnungen. Es gab über die letzten Jahre eine gewisse Konfusion bei Bluetooth und dem Konsortium, was für die Bezeichnungen verantwortlich ist. Aber grundsätzlich gibt es da zwei Technologien, die sich überlappen. Das Bluetooth Low Energy ist ein eigenes Protokoll, was inzwischen, glaube ich, vor 12 oder 13 Jahren eingeführt worden ist. Und Low Energy sagt schon, dass es um Geräte geht, die einen geringen Batterieverbrauch haben. Das ist nicht das normale Bluetooth-Protokoll, sondern ein spezielles Protokoll, was deutlich weniger Datenrate und deutlich weniger Energieverbrauch hat. Und das wird verwendet für solche smarten Uhren, das wird verwendet für solche LED-Pixel-Anzeigen oder auch für Namensschildchen, für alles Mögliche. Es gibt auch Laser-Entfernungsmesser und AirTags werden damit betrieben. Es gibt smarte Thermostate für Heizungen, die das benutzen. Also eigentlich alles Mögliche. Und das steht im Gegensatz zu dem Classic Bluetooth, was damals noch als Classic bezeichnet wurde, mit dem deutlich mehr im Vergleich zumindest Datenraten möglich sind, mit dem normalerweise Headset-Freisprecheinrichtungen, USB- oder Bluetooth-Tastaturen und Mäuse gesteuert werden können, mit dem man über seine Freisprecheinrichtung Telefonnummern wählen kann oder auch sehen kann, welchen Podcast man gerade hört. Und in der Mitte befinden sich die Geräte, die beide Protokolle unterstützen. Also das sind eigentlich auf dem Mobil oder auf dem Funk sind es zwei verschiedene Protokolle, die werden aber von der gleichen Hardware abgedeckt und da sind dann die klassischen großen Geräte, also PCs, einige Smartwatches unterstützen beides, damit man auf der einen Seite die Herzrate übermitteln kann und auf der anderen Seite auch die Uhr als Freisprechfunktion benutzen kann, weil es ja gar nicht komisch aussieht, wenn man in seine Uhr spricht. Und PCs sind klassischerweise auch mit beiden Varianten ausgestattet. Ursprünglich gestartet ist es unter der Bezeichnung Bluetooth Smart für die Gadgets und Bluetooth Smart Ready für die Geräte, die mit den Gadgets reden können. Also von 2009 ist das so eingeführt worden. Dann hat man irgendwann gesagt, naja, dieses Smart, die Bezeichnung ist irgendwie ein bisschen komisch. Dann hat man das Bluetooth Low Energy genannt. Ich werde das jetzt auch abwechselnd so oder so verwenden. Bluetooth Low Energy, abgekürzt dann Bluetooth LE oder BLE. Mit der Version 4.2 wurde das eingeführt, beziehungsweise ursprünglich mit 4.0. Manche Hersteller schreiben deswegen, wenn sie Bluetooth Low Energy meinen, auf die Verpackung, das ist Bluetooth 4.2 oder Bluetooth 5.0. Und das S in Bluetooth LE steht für Security. Also im Gegensatz zum normalen Bluetooth-Protokoll, welches über ein Pairing mit einer PIN-Abfrage oder einem anderen Vergleichsmechanismus verfügt, ist es bei Bluetooth LE eher so, wenn du ein Gerät findest, dann kannst du dich mit diesem Gerät verbinden und bei den meisten kannst du auch direkt auf die Daten zugreifen. Und dann hat das Bluetooth-Konsortium gesagt, naja, das ist alles zu kompliziert mit den unterschiedlichen Bezeichnungen. Wir nennen einfach alles Bluetooth und dann sollen die Leute mal herausfinden, ob ihre Geräte miteinander kompatibel sind oder nicht. Ein Erfolgsrezept. Bluetooth Low Energy funktioniert ein bisschen anders als klassisches Bluetooth. Also beim normalen Bluetooth macht man einfach ein Pairing und nach dem Pairing sind die beiden Geräte miteinander gekoppelt und dann kann man aufeinander zugreifen. Bei Bluetooth Low Energy gibt es unterschiedliche Kommunikationswege. Das erste ist Beacons oder Advertising. Das heißt also, ein Gerät verschickt relativ regelmäßig kleine Nachrichten und klein heißt, wir reden von der Größenordnung von 30 bis 50 Bytes. Und in diesen Nachrichten steht dann grundsätzlich ein bisschen was dazu, welche Fähigkeiten das Gerät hat und wie man das ansprechen kann. Wenn man sich mit dem Gerät verbindet, dann kann man außerdem noch auf das Generic Access Profile zugreifen. Das ist ein bisschen vom klassischen Bluetooth abgekupfert und da finden sich dann Standardbezeichnungen wie zum Beispiel der Gerätename, da finden sich ein bisschen Informationen zu dem Gerät selbst und man kann auf dem Wege auch erkennen, welche Services dieses Gerät anbietet. Und die Services sind klassischerweise Generic Attribute Profile, also GAT-Charakteristiken und das heißt, da sind dann unterschiedliche Kommunikationsprofile abgelegt. Einige sind standardisiert, andere sind aber eher wilder Westen. Das heißt also, die meisten Hersteller implementieren einfach irgendwas, was gerade ganz schnell geht und verschwenden nicht viel Zeit auf die Standardisierung dieses Verfahrens und der jeweiligen Kommunikation. Und bei Bluetooth LE ist jedes dieser Attribute immer über eine UUID identifiziert. Es gibt kurze UUIDs, die von der Special Interest Group spezifiziert worden sind. Und diese kurzen UUIDs sind immer Teil einer normalen Standard-UUID mit fest definiertem Wert. Also das, was hier grün ist, ist vorgegeben und das rote ist dann die Short-UUID in der Long-UUID. Und man hat auch gesagt, die 128-Bit als richtige UUID können von den Herstellern einfach beliebig verwendet werden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Kollision erzeugt, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Es sei denn natürlich, man kommt auf die Idee, irgendwelche ASCII-Bezeichner einfach als UUID zu verwenden. Würde ja niemand machen. Und die 128-Bit kann man dann beliebig nutzen. Das heißt also, ich kann mir einfach meine eigene UUID würfeln und benutze diese dann für meinen eigenen Service. Dieser Service kapselt dann auch immer eine bestimmte Funktionalität. Also es gibt zum Beispiel einen Service für einen Herzratenmonitor, der standardisiert ist. Dann weiß man also, die UUID ist die folgende. Darüber kann ich dann die Herzrate abgreifen und vielleicht noch einstellen, mit welcher Periode die zu messen ist an so einer Smartwatch oder an einem Herzratenmessgerät. Und in diesem Service befinden sich dann meistens mehrere Charakteristiken. Also das sind dann einzelne Datenelemente. Diese Charakteristiken lassen sich auf unterschiedliche Weise ansteuern. Die Klassiker sind write, also dass man einfach ein Datum dahin schreibt. Das kann man mit oder ohne Antwort machen. Es gibt read, damit kann man dann zum Beispiel die Herzrate auslesen bei einem Herzratenmonitor. Das heißt also, ich sage, gib mir mal die Daten aus der Charakteristik und bekomme die unmittelbar zurück. Und mit notify kann man sich auf Änderungen auf einer Charakteristik subscriben. Also das ist im Prinzip ein kleines Publish-Subscribe-Protokoll. Das heißt zum Beispiel bei der Herzrate wäre das dann so, ich sage meiner Smartwatch, ich möchte gerne die Herzrate überwachen. Und immer wenn die sich ändert, also wenn die Uhr eine neue Messung macht, gibt es eine Notify-Nachricht an das Telefon, in der dann der aktuelle Wert steht. Da die Behandlung über UUIDs ein bisschen umständlich ist, also die langen UUIDs, die passen nicht besonders gut in die kurzen Nachrichten auf dem Bluetooth Low Energy Protokoll, gibt es für jede Charakteristik und für jeden Service auch nochmal einen internen Handle, der im Protokoll einsehbar ist, aber Wireshark nimmt einem dankbarerweise die Arbeit ab, die Handles dann auch gleich aufzulösen, sodass man immer auch sieht, an welcher Stelle konkret geschrieben oder gelesen wurde. Und da das Protokoll ursprünglich mit einem sehr, sehr energiesparsamen Ansatz entwickelt worden ist, hat man auch gesagt, die Nachrichtengrößen auf dem Funkmedium, die müssen nicht besonders groß sein. Die maximale Datengröße sind 517 Bytes, ist eine perfekt designte Größe eigentlich. Aber je nachdem, welche Version von Betriebssystem und Telefon man hat, kann es auch passieren, dass man nur 23 Bytes oder 158 oder 185 Bytes hat. Also die 23 waren frühere Android-Versionen, die beiden in der Mitte waren iOS-Versionen und die 517. Irgendwann kam man dann doch auf die Idee, dass eine größere MTU gar nicht so unpraktisch ist. Und bei neueren Android-Versionen ist dann die 517 das Standard, der Standardwert. Das kann man aber natürlich, wenn man sich mit dem Gerät verbunden hat, auch mit dem Gerät aushandeln. Also die Geräte, die besonders prozessorschwach sind und zu wenig Arbeitsspeicher haben, die werden vielleicht sagen, nee, 517 Bytes, das kann ich nicht handeln, das bleiben wir doch bei 23. Und bei 23 heißt es, wenn die Nachricht länger ist, dann werden einfach mehrere Pakete verschickt und dann muss man sie auf Applikationsebene wieder zusammensetzen. Der Klassiker schlechthin bei solchen Geräten ist eine Kombination, die eine Art serielle Schnittstelle emuliert. Das heißt also, man hat einen Service mit irgendeiner vielleicht gewürfelten UUID. Also hier im rechten Beispiel ist es tatsächlich eine ASCII-Zeichenkette. man hat eine nicht ganz so gewürfelte Service-UUID und man hat eine Characteristic zum Schreiben, die keine Antwort erfordert, und eine Characteristic mit Notify. Das heißt also, wenn man auf diese Schreibcharakteristik Daten sendet, dann ist es so, wie wenn man über eine serielle Schnittstelle irgendein Kommando schicken würde. Und auf der Notify-Charakteristik kommen dann die Antworten bzw. die eigenen Nachrichten von dem Gerät. Das sieht man relativ häufig nur dann mit unterschiedlichen Service- und Charakteristikbezeichnungen. Und auf der Betriebssystemebene ist es so angedacht, dass man dem Betriebssystem einfach nur ansagt, ich bin interessiert an Geräten mit der folgenden Service-UUID. Und dann kriegt man vom Betriebssystem mitgeteilt, hier, ich habe ein passendes Gerät für dich gefunden, mit dem kannst du dann auch kommunizieren. Und ja, es gibt unterschiedliche Geräte und diese unterschiedlichen Geräte haben meistens auch unterschiedliche Niveaus an Herausforderung. Leider weiß man im Vorfeld nicht besonders gut, mit was für einer Herausforderung man zu rechnen hat. Also es gibt ja auch Luftreinigungsgeräte, es gibt Staubsauger, es gibt Kameras, es gibt sehr weit verbreitet sind solche Thermodrucker, entweder für Label oder für Fotos mit eingebauter Kamera. Manche davon haben auch Katzenohren dran. Es gibt echt alles Mögliche an Geräten, die dann über eine App-Steuerung verfügen, und das ist dann das Zeichen dafür, dass das Gerät vermutlich über eine Bluetooth-LE-Schnittstelle verfügt. Ich habe hier ein paar Beispiele mitgebracht, also dieser Laserscanner zum Beispiel hier, der ist relativ einfach gestrickt. Es gibt eine Charakteristik für Notify, das heißt also, da kriegt man dann die Distanzwerte, die gemessen worden sind aus dem Gerät. Es gibt eine Charakteristik mit Write, wo man einstellen kann, ob das Gerät permanent messen soll oder nicht. Und vom Protokoll her ist es sehr, sehr überschaubar. Also wenn man sich zwei, drei Nachrichten anguckt und anschaut, was für Werte auf dem Display angezeigt werden, dann kann man eigentlich das Protokoll selber zurückschließen. Die App selbst ist eine in React Native entwickelte App. Das heißt also, wenn man dort in das Reverse Engineering einsteigt, meistens hat man eine Android-APK-Datei und die macht man dann auf. Und da gibt es ein bisschen Programmcode, der mit dem Betriebssystem, mit dem Bluetooth-Stack redet, und der Rest ist aber eine sehr, sehr große obfuscated JavaScript-Datei, in der dann die eigentliche Logik stattfindet. Es gibt Geräte wie diese Smartwatch, die mit einer Java-App ausgestattet ist, die allerdings auch obfuscated ist, was das Reverse-Engineering ein bisschen schwieriger macht. Es gibt da allerdings auch wieder unauthentifizierte Kommandos zum Schreiben und zum Empfangen von Daten. Das heißt also, jeder könnte sich mit dieser Uhr, die ich gerade trage, einfach verbinden und meine aktuelle Pulsrate messen. Ist, glaube ich, nicht ganz so dramatisch schlimm, oder mir obszöne Nachrichten schicken. Das ist vom Protokoll her auch relativ überschaubar, nur dass es von diesem Hersteller bzw. von der Gruppe, also das ist ein White-Label-Produkt, wo es unterschiedliche Produkte von gibt, irgendwie 40, 50, 100 viele verschiedene Uhren gibt, die alle subtil anders funktionieren. Und deswegen gibt es einen großen Satz an Kommandos, die dann unterstützt werden. Und dann kann man auf die Idee, neben den Hauptkommandos führt man dann noch Unterkommandos ein. Also das heißt, der Kommandocode, der normalerweise als erstes Byte in der Nachricht steht, bedeutet sowas wie übermittle die aktuellen Termine auf das Telefon oder rufe das Wetter ab. Und dann gibt es aber für bestimmte Kommandos Subkommandos und für einige davon gibt es Subsubkommandos. Ist also einfach nur eine Fleißarbeit. Und diese Protokolle zu Reverse-Engineeren beschäftigt man sich dann damit, dass man ganz viele verschiedene Nachrichten auf die Uhr schickt und guckt, was da eigentlich im Protokoll ankommt. Es gibt andere Geräte. Mein Liebling ist Xiaomi. Die haben sich tatsächlich Gedanken gemacht und deswegen ist es so, dass man mit so einer Waage, also ist eine ganz normale Körperwaage zum Draufstellen, wenn man mit der Waage reden möchte, dann braucht man die offizielle App von Xiaomi und diese offizielle App verbindet sich erst einmal mit einem Cloud-Konto. Und wenn man das gemacht hat, also Cloud ist Pflicht, dann kann man eine Verbindung zu der Waage aufbauen und tauscht tatsächlich einen kryptografischen Token aus, über den dann die weitere Kommunikation authentifiziert und ich glaube auch verschlüsselt wird. Das macht das Reverse Engineering natürlich deutlich schwieriger, aber auch da gibt es Leute, die sich damit beschäftigt haben. Und die höchste Schwierigkeitsstufe, das ist ein etwas älteres Fahrradtrainingsgerät. Die App ist überhaupt nicht verschleiert, also ist ein Standard Java, was sich relativ einfach reverse-engineeren lässt. Das Protokoll ist sehr, sehr einfach gestrickt, aber unglücklicherweise muss man sich aufs Fahrrad setzen und die ganze Zeit strampeln, während man die App analysieren möchte. Und das ist eine sehr, sehr schweißtreibende Angelegenheit. Wenn man damit anfangen möchte, dann benötigt man ein normales Android-Gerät und bei allen Android-Geräten lässt sich auch der Debug-Modus bzw. der Entwickler-Modus aktivieren. Ich kann das mal kurz live demonstrieren. Ich habe nämlich mal ein Android-Gerät mitgebracht und zwar geht man dazu in die Einstellungen bei Android. Und in den Einstellungen, wenn man da ganz unten auf über das Gerät geht, dann gibt es irgendwo die Bildnummer von dem System. Und da muss man dann 7-mal drauf tippen. Der sagt mir jetzt, ich habe das schon gemacht, also den Entwicklermodus habe ich aktiviert, aber normalerweise tippt man hier 7-mal drauf. Und dann taucht irgendwo an anderer Stelle ein verstecktes Entwicklermenü auf. Das ist bei den Systemeinstellungen zu finden und da sind dann die Entwickleroptionen. Und in diesen Entwickleroptionen kann man alle möglichen Sachen aktivieren, wie eben USB-Debugging. Und eine der Optionen ist auch tatsächlich, genau hier an dieser Stelle, Bluetooth HCI. Also HCI ist das Host Controller Interface und damit kann man dann die Bluetooth-Kommunikation des Telefons mit anderen Geräten mitschneiden lassen. Das wird dann in einer Datei auf dem Telefon abgelegt. Wenn man das aktiviert, dann wird diese Datei angelegt und dann kann man in die Erkundungsphase gehen. Die Erkundungsphase, das macht man relativ geschickt mit der App von NRF Connect. Das ist ein Bluetooth Smart Scanner. Das heißt also, jetzt füllt sich der Raum. Ich weiß nicht, ob ich heute eine Verbindung zusammenbekomme oder nicht. Das Protokoll ist nicht darauf ausgelegt, in einem Raum mit 50, 100 oder mehr Leuten zu funktionieren. Und hier sieht man schon unterschiedliche Geräte. Hier ist ein Meshcore, hier sind ein Flipper, ich sehe meine eigene Uhr und unter anderem, ich nehme mal hier, das ist das FNIRSI IR40 war das, glaube ich, das ist der Entfernungsmesser, also dieses Gerät hier, was inzwischen auch ausgegangen ist. Wenn ich mich damit verbinde, dann sehe ich hier unterschiedliche Attribute. Also da sehen wir auch wieder dieses Generic Access Profile und hier ist der Gerätename, den ich abrufen kann. Ich kann in der App einfach auf diese Download- und Upload-Knöpfe drücken und dann sehe ich hier unten Value, das ist dann der Wert, also der Name dieses Geräts. Ich sehe hier aber auch ein Generic Attribute und ich sehe hier auch einen unbekannten Service und noch einen unbekannten Service. Und diese unbekannten Services, das sind dann die Dinge, nach denen man später schauen kann. Soweit die Vorbereitung auf dem Gerät. Außerdem sollte man auf dem PC über entsprechende Entwicklerwerkzeuge für Android verfügen. Das heißt, also, man benötigt die Android Debug Bridge. Wenn man ein proprietäres Betriebssystem aus Redmond einsetzt, benötigt man außerdem noch einen zusätzlichen USB-Treiber, damit das Gerät im Entwicklermodus auch erkannt wird. Man benötigt Wireshark, welches mit Bluetooth-Protokollen von sich aus direkt umgehen kann. Und für die Analyse der Android-App benötigt man noch die Java Decompiler GUI, JADX. Und wenn man nicht nur die Kommunikation zwischen dem Gerät und dem Gadget analysieren möchte, also dem Android-Gerät und dem Gadget, sondern auch die Cloud-Kommunikation von der App, dann kann man das auch mit APK MITM und entweder Z-Attack-Proxy oder mit MITM-Proxy modifizieren, damit man dann die Kommunikation der App mit der Cloud parallel analysieren kann zu der Kommunikation der App mit dem Gerät. Das macht sich ganz gut, wenn man irgendwelche LED-Badges oder sonstigen Geräte hat, die Bilder oder Software-Updates aus der Cloud laden und die dann aber auf das Smart Gadget verschicken. Ja, ich habe gerade eben schon gezeigt, wenn wir mit NRF Connect uns mit dem Gerät verbinden, die Liste ist relativ lang, dann sieht man meistens schon, einmal ist da der Name des Gerätes selbst, so wie diese Waage, und meistens enthält der Name auch einen Teil der MAC-Adresse. Das ist nicht bei allen Geräten der Fall, aber viele machen das, wenn man davon ausgeht, dass man vielleicht mehrere davon in einem Raum einsetzen möchte. Und wenn man sich mit dem Gerät verbindet, dann sieht man dort auch diese unterschiedlichen Geräteinformationen. Hier, das ist ein Beispiel, da hat der Hersteller besonders gut gearbeitet. Hier heißt nämlich die Charakteristik Manufacturer Name String und wenn man die ausliest, dann ist der Wert Manufacturer Name. Und Model Number String, die Charakteristik, hat den Wert Model Number und das zieht sich dann so durch. Ist also nicht bei allen Geräten mit sinnvollen Informationen behaftet. Und wenn man ein neues Gerät hat und gucken möchte, ob das jetzt funktioniert oder nicht und wie viel Arbeit man da reinstecken muss, dann kann ich sehr, sehr empfehlen, einmal nach diesem Gerätenamen zu suchen, dann nach den entsprechenden UUIDs, die beim Scannen auftauchen, nach der Modellbezeichnung, nach der Herstellerbezeichnung. Manchmal, Bluetooth benutzt auch MAC-Adressen und die MAC-Adressen-Herstellerkennung, also die ersten 3 Bytes, dafür kann man auch nachschlagen, von welchem Hersteller das ist. Und es macht auch Sinn, nach diesen Attributen, also besonders nach den UUIDs, auch mal auf den üblichen Quellcode-Repositories zu schauen. Für Fitnessgeräte gibt es eine Community-App, die nennt sich GadgetBridge. Und da sind sehr, sehr fitte Leute, die sich auch mit den Geräten auskennen. Also da kann man da hingehen und sagen, hey, ich habe hier so eine komische Xiaomi-Waage, wie ist denn das? Wird die unterstützt oder nicht? Und dann kriegt man meistens auf einem kurzen Dienstweg einen Link auf irgendein obskures Projekt, mit dem man dann den Cloud Encryption-Token herunterladen oder andere interessante Dinge machen kann. Ich habe mal ein paar Beispiele hier mitgebracht. Also zum Beispiel habe ich vor längerer Zeit mal so eine LED-Lampe mit E27-Fassung und Rot, Grün und Blau leuchten gekauft. Die ist von der Modellbezeichnung her ein bisschen komisch gewesen. Es gibt eine Anleitung. In der Anleitung steht, dass die App Xavax 2 heißt. Also Xavax ist auch das, was auf der Lampe selbst aufgedruckt ist. Das wurde 2018 auf den Markt gebracht und existiert schon lange nicht mehr als App zum Downloaden bei Google Play, sodass man dann die APK-Datei in dubiosen Quellen suchen muss und der Package-Name ist dann Commobifyx Xavax App. Das lässt dann nochmal Rückschlüsse auf den jeweiligen Entwickler der App oder vielleicht auf den Hersteller des entsprechenden Chips schließen. Und wenn man die Lampe aber über Bluetooth abfragt, dann kommt als Herstellername Beacon heraus. Und wenn man nach Beacon und Xavax sucht, dann gibt es im FHEM-Wiki einen sehr interessanten Artikel, wo jemand schon das Protokoll analysiert hat. Das heißt also, da kann man sich die Arbeit dann sparen und kommt direkt zu dem Punkt, wo man vielleicht seine eigene App implementiert oder das statt in FHEM in Home Assistant integriert oder mit einem kleinen Python-Skript ansteuert und da Disco-Beleuchtung für zu Hause für die nächste Party macht. Wenn man nicht das Glück hat, dass jemand sich das Ganze schon angeschaut hat, dann benötigt man den Zugriff auf die Protokolle, die man auf dem Telefon während der Kommunikation mit der Original-App des Herstellers angesammelt hat. Das heißt also, wir müssen, wenn wir ein ordentliches Android-Gerät haben, können wir einfach uns die Root-Rechte für ADB holen und müssen dann die entsprechende BT-Snoop-HCI-Datei vom Gerät runterladen. Die ist in dem Bereich, der für den normalen Benutzer, also für den normalen ADB-Shell-Benutzer nicht zugänglich ist. Deswegen muss man da ein bisschen tricksen. Wenn man kein ADB-Root hat, dann muss man auf dem Telefon mit einer Root-Berechtigung dann die entsprechende Datei einfach über einen kleinen Umweg laden. Wenn man aber so ein Standard-OEM-Gerät hat, dann gibt es nur noch eine Möglichkeit und das ist die ADB-Bug-Report-Funktion. Diese Bug-Report-Funktion, die sammelt auf dem Gerät sämtliche Debug-Informationen. Da muss man dann eine gewisse Geduld mitbringen, weil es wird dann ein mehrere Megabyte großes Debug-Log angelegt und in diesem Debug-Log ist alles Mögliche drin. Also welche Apps sind gerade am Laufen, welche Ausgaben haben sie in den letzten Stunden gemacht und so weiter und so fort. Und dieses Log kriegt man dann aber auf den eigenen PC heruntergeladen und kann aus dem Log dann aus dem Filesystem diese BT-Snoop-HCI-Log-Datei extrahieren und das ist dann aber auch wieder so ein Bluetooth-Capture, mit dem man dann arbeiten kann. Wenn man mit diesem HCI-Log arbeiten möchte, dann ist es sehr, sehr sinnvoll, dass man hinterher, also nachdem man darauf gewartet hat, dass man die Bug-Report-Datei bekommen hat, dass man hinterher noch weiß, was man eigentlich genau in welcher Reihenfolge und wann gemacht hat. Deswegen ist es sehr, sehr gut. Also in dem Bluetooth-Log ist alles mit Millisekunden genauen Timestamps versehen. Aber es ist gut, wenn man auch irgendwie anderweitig protokolliert, welche Aktionen man durchgeführt hat. Das kann man sich auch mit einem Stift und Papier machen. Man kann Screenshots machen. Also bevor man auf den Verbinde mit dem Gerät-Knopf drückt, macht man einfach auf dem Telefon einen Screenshot und hat im Screenshot-Dateinamen dann den sekundengenauen Zeitstempel. Und dann kann man hinterher rekonstruieren, was man in welcher Reihenfolge gemacht hat. Es ist auch möglich, das mit einem Bildschirmvideo auf dem Android zu machen. Die Zeitstempelrekonstruktion da ist aber ein ganz kleines bisschen komplizierter. Wenn man mit Screenshots arbeitet, ist es wichtig, dass man sich eine Vorgehensweise zurechtlegt. Also entweder man macht erst den Screenshot und dann drückt man auf den Knopf oder man drückt erst auf den Knopf und macht dann den Screenshot. Sollte man aber durchgehend einheitlich machen. Und wenn man dann in der ersten Runde vielleicht so 4, 5 Aktionen mit dem Gerät gemacht hat, dann downloadet man das Log und kann es dann in Wireshark aufmachen. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht. Also das ist jetzt einfach ein Mitschnitt von diesem HCI-Log und da ist eine ganze Menge erst einmal Zeug drin. Da das Host-Controller-Interface ist, ist es eigentlich die Kommunikation zwischen der CPU des Telefons und dem Bluetooth-Controller. Und da sind sehr, sehr viele Sachen, die da stattfinden. Und das heißt, da ist auch sehr, sehr viel Noise. Und wenn ich jetzt da langsam mal durchgehe, sieht man schon, da ist eine ganze Menge an Nachrichten, die jetzt erstmal alle relativ gleich aussehen. Also der Controller fragt einfach mal den, der Host fragt den Controller, ob er noch da ist und ob alles noch gut ist. Und dann geht man da durch. Bis man die Stelle gefunden hat, wo tatsächlich die Kommunikation mit dem eigenen Gerät stattfindet. Ich habe hier einmal Kommunikation mit der P80, das ist diese Smartwatch, aber interessiert bin ich heute an einer anderen Kommunikation. Da hilft es dann auch, wenn man den Zeitstempel hat, wann genau man diese Kommunikation eingeleitet hat. Und ich gehe hier noch ein bisschen runter. Das muss man eigentlich nur beim ersten Mal machen. Ich habe hier mal die Nachricht markiert und hier sieht man auch, die MAC-Adresse ist diesmal eine andere. Also wenn ich das jetzt ein bisschen breiter ziehe, dann ist immer auch durch Wireshark hilfreicherweise aus den Discovery-Protokollen abgeleitet, welcher Hostname und welche MAC-Adresse miteinander redet. Samsung Electronics ist das Telefon und FNIRSI ist dieser Entfernungsmesser. Ich mache das hier mal ein bisschen schmaler wieder, damit man mehr von der Info sehen kann. Und dann hilft Wireshark einem da weiter. Das heißt also, man geht hier auf die jeweilige Nachricht und kann sagen Apply as Filter und Selected. Und dann kriegt man nur noch Nachrichten, die von dieser MAC-Adresse kommen. Besser ist es, wenn man das hier über den Bluetooth-Bereich macht, aber das Prinzip ist genau das gleiche. Also wir wählen das aus und dann sagt er hier Bluetooth Source Address ist dann die MAC-Adresse von dem jeweiligen Gadget. Und wenn man das Source austauscht durch Address, dann hat man sowohl die eingehende als auch die ausgehende Kommunikation der beiden Geräte. Und da sieht man dann, hier findet am Anfang auch noch relativ viel Kommunikation statt, die so High-Level ist. Hier sind einige L2CAP-Nachrichten. Und da muss man dann in die Details reinschauen und das Protokoll ein ganz kleines bisschen analysieren. Und hilfreich ist zum einen, die Bluetooth-Adresse des Gerätes zu filtern, damit man sieht, mit welchem Gerät man gerade spricht. Und der zweite Filter, der sehr, sehr hilfreich an der Stelle ist, ist der Bluetooth- und dann Attribute-Protokoll. Filter. Und das Attribute-Protokoll hat unterschiedliche Kommandocodes und da haben wir wieder Read, Notify und Write. Wenn ich also sehen möchte, welche Werte das Gerät an mich geschickt hat, dann mache ich hier auf dem dann nehme ich einfach den für Notify. Und dann sehe ich, hier sind dann Nachrichten im Bluetooth-Attribute-Protokoll und hier sind dann auch die eigentlichen inhaltlichen Payloads. Also das sind die Werte, die in dem Fall der Laserentfernungsmesser an das Telefon schickt. Und die haben unterschiedliche Nachrichten. Zum Beispiel haben wir hier eine Nachricht, die ein bisschen länger ist. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann ist das genau die Messung einer Entfernung. Das ist die eine Seite. Das heißt, also hier hat man das rohe Protokoll auf dem Medium und kann dann auf der anderen Seite in der App gucken, wie man das Ganze auswerten kann. Dazu hilft es, wenn man die entsprechende APK-Datei auf dem Gerät hat. Dazu braucht man entweder den Package-Namen und kann dann die App aus dem Gerät auslesen. Mit ADB-Shell PM-Pass kriegt man den Pfad der Dateien und mit ADB-Pull kann man dann die Datei herunterladen. Es gibt die Möglichkeit, über eine entsprechende App APK-Dateien weiterzugeben und gerade bei Gadgets, die aus Fernost kommen, gibt es häufig auf der Produktseite oder im Produkthandbuch einen QR-Code, der auf eine gar nicht unseriös wirkende Webseite führt, wo man die APK-Datei direkt herunterladen kann. Wenn man die APK-Datei hat, dann kann man sie mit JADX einfach öffnen und dann mit der Analyse beginnen. Also ich habe hier zum Beispiel eine App, habe ich schon mal damit geöffnet, und ich habe hier links die, den analysierten Code. Das sind unterschiedliche Packages, da sind unterschiedliche Daten. Und ich kann dann einfach mal aufs Geratewohl in dieser App, in diesem Quellcode oder in diesem reverse-engineerten Code, nach den entsprechend interessanten Informationen suchen. Ich habe also die UUIDs, die ich vorher bei der Analyse gefunden habe, und dann sage ich zum Beispiel, bei diesem Gerät ist die UUID FFF1 für mich interessant gewesen, und dann suche ich einfach, also hier ganz normal über Navigation und Textsuche, suche ich einfach nach dem String dieser UUID. Das führt in den meisten Applikationen schon zu einem Erfolg, und da sieht man, hier ist ein Package, das nennt sich UART Service, also serielles Interface, und dort gibt es eine TX Characteristic UUID, die diese FFF1 an der Short UUID Stelle enthält. Wenn wir uns diese Quellcode-Datei jetzt angucken, dann sehen wir neben der Transmit Characteristic UUID auch eine Receive Characteristic UUID, und hier wird dann diese serielle Kommunikation einfach implementiert. Dann kann man sich für diese beiden Zeichenketten auch die entsprechenden Verwendungen heraussuchen, und dann gibt es ein Kommando, das nennt sich Write RX Characteristic. Wenn man sich das aufruft, dann sieht man hier den Java-Code. Ich hoffe, das ist groß genug zum Lesen. Und das Kommando Write RX Characteristic bekommt einen Payload und schickt dann diesen Payload an die entsprechende Bluetooth Characteristic. Wo kommt der Payload denn her? Da klicken wir wieder auf Find Usage und sehen, oh, das wird jetzt aber ganz schön häufig verwendet. Und wenn man da sich den Code anschaut, wir haben hier ein Init Device, wir haben Read User Information und Diagnosekommandos und dergleichen mehr. Und wenn wir eins davon einfach aufrufen, dann sehen wir hier Read User Info. Hier wird unser Payload zusammengebaut. Das heißt also, wir haben hier wird ein Byte Array angelegt, und in dieses Byte Array werden unterschiedliche Werte gespeichert. Da wird eine 242, 194, 10 und dann noch eine Checksumme berechnet. Und diese ganze Klasse, die ist voll von solchen Zusammenbaukommandos. Hier ist zum Beispiel auch ein Protocol ins Data WMemory Command. Das WMemory Command wird also offensichtlich für die Initialisierung verwendet. Hier haben wir noch einen ganzen Haufen anderer Kommandos. Da macht es einem der Hersteller also sehr, sehr leicht, diese Kommunikation zu analysieren. Und wenn wir hier auf diese Checkout-Sum, Check-Sum-Funktion gehen, dann wird da der Payload übergeben. Die Länge ist in Stelle 2 gespeichert, und wir fügen nochmal 3 Bytes dazu. Und dann machen wir eine hochgradig sichere Checksumme. Wir summieren nämlich alle Bytes von dem Payload auf. Das heißt, wir haben jetzt nach wenigen Minuten Stöbern herausgefunden, dass der Aufbau von so einem Kommando, einmal diese 242, dann das Kommandobyte, dann die Länge ist und dann der jeweilige Inhalt, und am Ende kommt eine Summe. Und das wird alles an diese Bluetooth-Characteristic übermittelt, und so hat man dann schon ein Grundgerüst dafür, wie man damit umgehen kann und wie man so eine App auswerten, analysieren und dafür eigene Implementierung machen kann. Das, was ich gerade gezeigt habe, das habe ich tatsächlich in schweißtreibender Arbeit auf diesem Sportgerät gemacht. Und das ist jetzt das, was ich gerade eben live gezeigt habe. Die Zusammenfassung ist eben, wie gesagt, es gibt ein Header-Byte, es gibt das Kommando, Länge, Payload, Checksumme. Und ich habe auch eine Python-Reimplementierung zumindest von dem Initialisierungskommando gemacht. Die Folien sind übrigens über den Talk verlinkt, und alles, was hier orange ist, sind auch jeweilige Links. Also ihr müsst nicht fleißig mitschreiben, sondern ihr könnt dann einfach den jeweiligen Links zu dem Material folgen. Und ich habe dann beim Strampeln dieses Kommando ausgeführt, und was passiert ist, ich habe das Initialisierungskommando an den Controller von dem Sportgerät geschickt, und zack, der Controller ist neu gestartet. Das heißt also, er hat dann wieder angefangen bei U0. U0 ist dann, bitte identifiziere dich als erster, zweiter, dritter Benutzer. Das heißt also, diese Geräte sind gelegentlich auch nicht besonders robust in ihrer Implementierung. Es gibt eine sehr, sehr große Basis an unterschiedlichem Material. Also Bluetooth-Smart-basierte Drucker sind sehr, sehr beliebt. Es gibt diese Thermodrucker für Aufkleber, es gibt Thermodrucker für Fotos oder für irgendwelche Bildchen. Es gibt inzwischen sehr, sehr viele Protokolle und Protokoll-Reimplementierungen und Reverse-Engineering-Posts, die sich damit beschäftigen. Es gibt sehr hübsche Katzenkameras, es gibt für smarte Thermostate, für unterschiedliche Lampen, für solche LED-Paneele. Also das hier zum Beispiel ist ein iPixel. Wenn man nach iPixel sucht, dann findet man auch entsprechenden Python-Code, mit dem man Bilder darauf speichern kann und so weiter und so fort. Und ich habe das jetzt mal hier verlinkt. Und ich glaube, das Thema Reverse Engineering von Programm API-Kommunikation kann ich auch noch mal ganz, ganz kurz ansprechen. Also wie gesagt, die meisten dieser Apps, die sind mit interessanten Datenschutzpolicies versehen. Also selbst bei dieser Laserscanner-App muss man vorher eine Privacy-Policy akzeptieren, obwohl die App eigentlich gar keine Kommunikation benötigt. Es gibt aber durchaus auch Apps, die sich weigern zu starten, wenn sie keine Cloud-Anbindung haben. Warum, wieso, weshalb? Schwer zu sagen. Einige davon machen eine Prüfung darauf, ob es eine neue Firmware für das Gadget gibt. Andere machen das für, ich weiß nicht genau was. Bei diesem Sportgerät war das zum Beispiel so, dass man sein Alter und sein Geschlecht in der App hinterlegen konnte und dann wurde das an die Cloud übermittelt mit einem Cloud-Service, der, sagen wir mal, den Security-Anforderungen des 20. Jahrhunderts nicht unbedingt standgehalten hatte. Das heißt also, wenn man einfach die Benutzer-IDs auf diesem System enumeriert hatte, dann konnte man die entsprechenden Informationen der anderen Benutzer abrufen. Ein bisschen unglücklich. Und sowas findet man raus, indem man die Kommunikation der App mit dem jeweiligen Cloud-Service auch analysieren kann. Das heißt also, man macht im Prinzip einen Man-in-the-Middle-Angriff auf das eigene Telefon. Dazu hilft es, wenn man das Telefon entweder im eigenen heimischen WLAN mit einem Proxy-Server verbindet. Oder, das finde ich auch eine sehr, sehr geschickte Lösung, habe selber damit aber bisher noch nicht gearbeitet, das Programm mit dem Proxy ist auch so ein Proxy-Server und dort kann man über die Webschnittstelle von mit dem Proxy ein WireGuard-Zertifikat erzeugen. Das heißt also, man muss mit dem Handy nur noch einen QR-Code einscannen und dann wird der mit dem Proxy als WireGuard-Server eingetragen. Das Handy verbindet sich mit diesem WireGuard-Service, also ist wie ein VPN für zu Hause, nur halt eben von dem Telefon auf den Laptop und kann dann auf dem Laptop sämtliche Kommunikation, die durch diesen WireGuard-Tunnel läuft, mit dem Proxy in der Web-Oberfläche nachverfolgen. Früher waren die Apps noch so, dass sie die Kommunikation auch nicht über HTTPS abgesichert haben. Später waren sie dann so, dass sie zwar HTTPS verwendet haben, aber beliebige Zertifikate akzeptiert haben. Inzwischen hat sich rumgesprochen, dass eine Zertifikatsprüfung bei HTTPS-Verbindungen mehr als nur Wunschdenken sein sollte. Dafür gibt es aber APK-MITM. Das ist ein Programm, das man auf dem PC ausführt und was einfach in der APK-Datei die Zertifikatsabfrage ausschaltet. Das modifiziert natürlich die entsprechende APK-Datei. Das heißt also, man muss die dann mit seinem eigenen Entwicklerschlüssel signieren und die ist dann nicht mehr eine offizielle Hersteller-App, sondern eine selbstsignierte. Ich glaube, Google möchte im September ein bisschen einschränken, was man alles machen darf mit Apps, aber für selbstsignierte gibt es nach wie vor die Ausnahme. Man muss allerdings, wenn man vorher die Hersteller-App installiert hat, die vorher deinstallieren, weil die ansonsten von Android als Modifikation erkannt wird. Wenn man auf dem Telefon neben dem normalen Nutzerprofil noch ein Arbeitsprofil hat, dann muss man sie im Arbeitsprofil auch deinstallieren. Das ist etwas da, das muss man wissen, sonst sagt er einem einfach, ich kann diese App nicht installieren, weil das Zertifikat nicht passt. Und wenn man das gemacht hat, dann muss man entweder den Tunnel manuell einrichten, das heißt also man stellt den PC als Z-Attack-Proxy-Proxy-Server ein oder man nimmt die Mit-Proxy-Software und nutzt diesen Tunnel und dann verbindet sich die Hersteller-App mit der Hersteller-Cloud über den Umweg über den eigenen Laptop. Bei Z-Attack-Proxy sieht das so aus, das erschlägt einen ein kleines bisschen, aber grundsätzlich ist es so, dass sämtliche Kommunikation der App dann hier über die unterschiedlichen Hostnamen, mit denen die Kommunikation stattfindet, im linken Fenster angezeigt wird. Unten sieht man ein Protokoll aller Verbindungen. Und wann immer die App eine Verbindung zu einem Webserver aufmacht, sieht man hier den Request. und hier auf der rechten Seite die jeweilige Response. Man kann also sehen, welche API genau angesprochen wurde, was die API zurückgeliefert hat, wenn da irgendwelche Authentifizierungstoken ausgetauscht werden oder ähnliches. Oder in diesem Fall, das war, glaube ich, eine URL, unter der man die Firmware für die Smartwatch herunterladen kann. Was für das Reverse Engineering der Firmware separat natürlich nochmal eine sehr, sehr spannende Möglichkeit ist. Das heißt also, dort kann man dann auch systematisch für unterschiedliche Modelle die Dateien herunterladen und sich angucken. Und wenn man sich mit dem Protokoll ein bisschen genauer beschäftigen möchte, dann kann man in Wireshark nicht nur den Hexdump, den wir eben gesehen haben, da sieht man hier normalerweise nur diesen Hexdump von dem jeweiligen Wert, der übertragen wurde. Man kann aber für Wireshark auch in Lua entsprechende Protokoll-Dissectors schreiben. Das sind dann Module, die so ein Protokoll auswerten. Und da muss man mit ein bisschen Lua-Code hantieren können. Manchmal gibt es schon Beispiele. Es ist aber eine relativ mühselige Beschäftigung, weil die Anfängerdokumentation nicht existent ist. Und die Referenzdokumentation hilft einem nicht dabei, wenn man bei Null anfangen möchte. Grundsätzlich ist es aber so, dass man diesem Dissector, ich glaube, das kann man von den Farben her nicht besonders gut sehen, kann ich das vielleicht dann erstmal so machen. Dieser Dissector bekommt einen Puffer übergeben. In diesem Puffer ist dann die eigentliche Payload, also das, was wir als Hexadezimalzahl gesehen haben. Und dann kriegt man eine Protokollinfo und einen Tree. In Wireshark ist ja sämtliche Analyse über so einen Datenbaum abgedeckt. Das heißt, wir haben hier in diesem Baum haben wir das Bluetooth-Protokoll, wir haben hier HCI, L2CAP und dann haben wir das Bluetooth-Attribut-Protokoll. Und dann kriegt man eben das hier als Payload und muss diesen Teil des Trees selber bauen. Und das macht man dann, indem man einen neuen Subtree anlegt und diesem Subtree kann man dann einzelne Elemente wie eine UUID, Größe, Kommando und weitere Felder hinzufügen. Das hilft einem, wenn man so ein Protokoll reverse-engineeren möchte, weil man dann in Wireshark auch sehen kann, was da stattfindet. Aber das ist dann natürlich auch doppelte Arbeit, wenn man das einmal in Wireshark schreibt und dann später noch einmal in der eigenen App-Reimplementierung. Deswegen muss man überlegen, ob man die Zeit dafür investieren möchte oder nicht. Soweit von meiner Seite. Vielen lieben Dank. Und dann würde ich sagen, es gibt vielleicht die ein oder andere Frage. Ich stehe gerne Rede und Antwort.
Lieber Georg, das darf nicht dein Ernst gewesen sein, um diese Uhrzeit solchen technischer Deep Dive. Vielen Dank dafür.
Ich hätte es noch technischer machen können.
Das ist mir klar, aber an der Uhrzeit kannst du nichts ändern. Vielen Dank. Trotzdem.
Dankeschön.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Fragen gibt. Lass mich sehen, wer möchte sie stellen?
Nicht alle auf einmal.
Jo, erstmal ganz herzlichen Dank für den Talk, das war richtig klasse. Ich habe eine Frage zu dem Verbinden mit den BLEs. Mhm. Wenn ich jetzt ein Beispiel, ein Motorradhelm mit Bluetooth-Verbindung und die Lenkradfernbedienung dazu, ebenfalls Bluetooth, kann ich das irgendwie dann auch über das Android sehen? Gibt es eine Möglichkeit, das zu koppeln? Kann man das mitschneiden, wie die kommunizieren? Also quasi, dass der PC / das Android so als Man in the Middle fungiert und beide Seiten mitschreibt?
Das ist ziemlich schwierig. Das Bluetooth-Protokoll, also es geht wahrscheinlich um das klassische Bluetooth und nicht um Bluetooth Smart. Also Freisprecheinrichtungen sind ja üblicherweise mit dem klassischen.
Nee, das Ding kann eigentlich nur umschalten. Laut, leise, Senderwechsel und so.
Ja. Also laut, leise, Senderwechsel, das sind so die typischen Bluetooth-normal Hands-Free-Profile-Einstellungen, nehme ich zumindest mal an. Und wenn du mit einem dritten Gerät das mitschneiden möchtest, dann ist es sehr, sehr aufwendig, weil Bluetooth standardmäßig ein Frequency-Hopping-Verfahren einsetzt. Also die beiden Geräte machen im Prinzip so eine Art Taktwechsel miteinander aus und wechseln dann sehr, sehr schnell die Frequenz, auf der die eigentlichen Nachrichten versendet werden. Das ist super resilient, weil Störungen sehr, sehr leicht umgangen werden können. Aber zum Nachverfolgen ist es sehr, sehr umständlich, weil du im Prinzip dann entweder ein Software-Defined Radio oder ein anderes Gerät brauchst, was da die Frequenzen alle mitschneiden kann.
Ja, Ja, hi. Ich habe so Lautsprecher und für die gibt's eine App und da kann man auch Lautstärke einstellen, Quelle und so weiter. Jetzt habe ich das Problem, ich habe das länger nicht mehr angeguckt. Jetzt wird es wieder interessant und ich stelle fest, die App funktioniert überhaupt nicht mehr auf meinem aktuellen Handy. Hast du da vielleicht irgendeinen Tipp? Ist auf jeden Fall BLE. So viel weiß ich schon. Es gibt eine Charakteristik. Write und Notify, glaube ich.
Das ist ein Problem. Also meine Empfehlung wäre tatsächlich, in der Familie irgendwo ein altes, gebrauchtes Android-Gerät sich zu holen, was nicht mehr benötigt wird, da vielleicht auch Lineage OS oder irgendwas anderes mit Root-Rechten drauf zu machen, um das Reverse-Engineering zu erleichtern und da die alte App drauf zu installieren. Wenn du diese App gar nicht mehr als APK-Datei hast, doch, ja. Also ansonsten dann bei APK Pure oder bei Google einfach nach der Package-ID suchen, um die zu finden. Aber auf alten Geräten, also ich habe tatsächlich auch einen etwas größeren Android-Fuhrpark, weil ich seit Android 1.5 Apps entwickle und einige davon laufen sogar noch auf Android 4, was jetzt auch schon, ich glaube, die Grundschule verlassen hat. Das heißt, ich war bisher noch nicht in dieser Position, dass ich eine sehr, sehr alte App nicht zum Laufen bringen würde. Aber es ist auch oft so, dass die Apps versuchen, eine Cloud-Verbindung zu irgendeinem Server aufzubauen, zu irgendeiner IP-Adresse, die seit 10 Jahren für wen anders reserviert wurde. Und das ist dann deutlich schwieriger. Und da hilft es aber dann auch wirklich, sich manuell die APK-Datei, die Compiler anzuschauen und dort dann das Protokoll zu reverse-engineeren. Oder wenn du versuchst, die alte App auf dem neuen Telefon zum Laufen zu bekommen, dann kannst du auch in die ADB-Logs schauen, um zu sehen, welche Fehlermeldung da kommt. Vielleicht hilft es, und das ist etwas, was sich auf einem kleinen Dienstweg auch umschiffen lässt. Aber Android wird sehr, sehr aktiv, um nicht zu sagen hyperaktiv entwickelt. Und da gibt es jedes Jahr neue Vorgaben. Und alte Apps werden nicht unbedingt beibehalten, sinnvollerweise.
Kann man das eventuell im Emulator auf dem PC lösen?
Das geht, glaube ich, nicht, weil der Android-Emulator keine Bluetooth-Kommunikation unterstützt.
Na gut, schade. Danke.
Danke für den Vortrag. Ich hätte eine Frage zu den Bluetooth-Adaptern an Rechnern. Also wir haben so einen Fuhrpark an kleinen USB-Dongeln für verschiedene Protokolle, für verschiedene Bluetooth-Standards. Kannst du da irgendwelche Chipsets für Promiscuous Mode oder für LE empfehlen? Also Chipsets, die besonders gut funktionieren?
Kann ich nicht. Aber was ich sagen kann, ist, wenn du eine Kiste voll mit Bluetooth-Adaptern hast, dann musst du aufpassen, dass die nicht nur 3 verschiedene MAC-Adressen haben.
Ja, hatten wir auch schon, ja. Vom gleichen Hersteller 3 Stück, 3-mal die gleiche Mac, kommt durchaus vor. Okay, danke.
Ist mehr eine Anmerkung als eine Frage, aber wenn man Bluetooth sniffen will, dann kann man zum Beispiel einen Ubertooth von Great Scott Gadgets benutzen. Aber um halt das ganze Band mithören zu können, braucht man halt ein SDR mit 80 MHz Bandbreite. Das könnte aber dann theoretisch auch LE und Bluetooth Classic gleichzeitig hören.
Gibt es dafür auch inzwischen Decoder?
High-Level-Protokolle? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber theoretisch muss man einfach nur einen normalen Decoder für einen Bluetooth-Kanal nehmen und dann quasi mit GNU Radio hinter ein FFT für die 80 Kanäle klemmen. Und dann ist fertig, weil
Es ist keine Ready-Made-Lösung, sondern das ist dann für die SDR-Spezialisten.
Ja, aber RF-wise ist Bluetooth nicht so kompliziert eigentlich, also es geht.
Ja.
Okay, vielleicht habe ich es einfach noch nicht mitbekommen, weil ich so halb eingeschlafen bin. Es lag nicht am Vortrag, der war gut, ich bin bloß müde. Wenn wir jetzt einen Smart-Device haben, wie jetzt deine Smartwatch, wo Sensordaten sammelt und ans Gerät schickt, da keine Kopplung stattfindet bei Bluetooth LE, funktioniert das dann auf Broadcast-Basis? Also jeder kann ohne Anforderung, nenne ich es mal, dann jetzt die Daten von beispielsweise eben der Smartwatch mitlesen?
Das passive Mitlesen geht nicht. Also normalerweise schickt die Watch oder welches Gerät auch immer nur diese Beacon-Pakete, identifiziert sich also mit Hallo, hier bin ich. Aber um die Daten aus der Smartwatch auszulesen, musst du eine Verbindung eingehen und über diese Verbindung dann über Read oder Notify entsprechend die Daten abrufen. Das funktioniert allerdings ohne eine Authentifizierung und ohne irgendwelche besonderen Security-Merkmale. Üblicherweise ist es bei den besseren Geräten so, dass du auf dem Gerät eine Taste drücken musst. Oder bei der Smartwatch ist es zum Beispiel so, dass die Suche und die Verbindungsmöglichkeit nur dann besteht, wenn die Uhr den Bildschirm anhat, also wenn die entsperrt ist. Und im Schlafmodus kannst du dich einfach nicht mit der Uhr verbinden. Bei diesem Gerät ist es so, du kannst dich einfach jederzeit verbinden. Bei dem hier, das ist so ein Mini-Badge, da musst du dann lange auf eine Taste drücken, damit das in den Bluetooth-Modus wechselt. Also je nach Gerät hast du entweder Glück oder Pech. Ich weiß es auch nicht, also ich sehe da ja nur die Rückseite von dem LED-Badge, aber es könnte durchaus sein, dass irgendjemand von euch die Zeit des Vortrages genutzt hat, um da andere Bilder drauf zu spielen. Oder vielleicht auch nicht, weil hier in dem Raum so viele Bluetooth-Geräte sind, dass sich keiner damit verbinden kann.
Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit, die Daten live zu streamen von meinem Handy an den PC, weil dieses Log-Speichern, Kopieren, Auslesen fand ich mal ein bisschen aufwendig.
Das ist der mühselige Part, ja. Ich vermute, dass du, wenn du ein geroutetes Gerät hast, damit du da in die Daten rankommst mit, ich weiß nicht genau, Cattail oder mit irgendetwas, da rangehen könntest. Es ist allerdings auch so, dass der Bluetooth-Adapter oder der Bluetooth-Treiber diese Pakete auch für eine gewisse Zeit zwischenspeichert. Also du musst auch noch 1-2 Minuten warten nach der eigentlichen Kommunikation, bis das wirklich ins Dateisystem geschrieben wurde. Ich könnte mir vorstellen, wenn du ein geroutetes Gerät hast und Bluetooth ausschaltest und diese Datei durch irgendeine Pipe oder ein Socket oder irgendwas ersetzt, dass du dann einen Livestreaming-Daemon machen könntest. Aber das ist bei den meisten Bluetooth-Gadgets, glaube ich, mehr Aufwand als das Reverse-Engineering des Gadget-Protokolls.
Wenn ihr ein Android-Gerät habt, wo der Bluetooth-Lock an der normalen Stelle liegt und ihr habt Zugriff und das Gerät ist am Linux-Rechner angeschlossen, zeigt Wireshark den Lock direkt an und ihr könnt ihn von der Startseite von Wireshark direkt öffnen und livestreamen. Hm. Und dann müsst ihr das nicht pullen. Also bei Graphene OS, bei Lenovo-Geräten geht das, bei Samsung nicht. Müsst ihr ausprobieren, aber es zeigt Wireshark dann direkt an, wenn ihr ADB und alles, was da steht, habt.
Fancy.
Noch kurz als Erweiterung zu dem Thema bezüglich Emulator für alte Android-Versionen. Ich gehe davon aus, dass es möglich sein sollte, da den Bluetooth-Stack ein bisschen umzubauen, dass er die Daten von einem anderen Gerät aus holen kann. Ich habe jetzt nicht die Zeit dazu, das umzusetzen, aber vielleicht hat ja irgendjemand anders mal die Gelegenheit und die Ruhe, sich da mal den Bluetooth-Stack anzuschauen und da was zusammenzubasteln. Es sollte Emulator-Targets bis zurück zu Lineage OS 13 geben, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Das wäre Android 6.
Danke.
So, angesichts der Uhrzeit sage ich mal einfach, letzte Chance, eine Frage zu stellen. Ich sehe keine Wortmeldung.
Doch.
Verzeih mir bitte.
Es war nicht viel Sinn, aber wer ist denn das auf dem Hintergrundbild?
Oh ja, das ist der Wikingerkönig Blauzahn, der Namensgeber von Bluetooth.
Lieber Georg, vielen, vielen Dank für den Deep Dive.
Ich danke euch sehr.
Hat mich sehr beeindruckt. Bitte noch einmal Applaus für Georg.